Unterwegs im Auftrag des Herrn. Nein, Rudolf Schmidt, hier nur bekannt und genannt als Rudi Schmidt, ist kein Mitglied der legendären US-Band und spielt auch nicht im Film Die Blues Brothers mit. Aber er liebt es, mit einem Wohnmobil, der ein umgebauter LKW ist, durch die USA zu fahren und hat sich das Motto der Band zum Lebensmotto gemacht. Herzlich willkommen, Rudi Schmidt in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen ist heute zu Gast bei Rudi Schmidt in Ingolstadt. Sie sind hier zuständig für unterschiedliche Dinge. Das ist im Wesentlichen City-Seelsorge und Erwachsenenbildung. Was machen Sie denn?
Ja, bei uns sieht die Erwachsenenbildung eigentlich so aus, dass wir fast jede Woche einmal einen Vortrag abends anbieten zu einem Thema. Wir nennen diese immer Themen fürs Leben. Wir suchen also Themen, wo wir meinen, das spricht die Leute an, das bringt die Leute in ihrem Glauben, aber nicht nur in ihrem Glauben weiter. Themen aus dem spirituell-kirchlichen Bereich, Themen aus dem Umwelt- und Schöpfungsbereich, aber auch Themen so aus dem Bereich, wir nennen das Religionen, also christlich-islamischer Dialog oder KZ-Zeitzeugen. Wir legen Wert darauf, dass wir die Erinnerung an den Holocaust zum Beispiel am Leben erhalten.
Und klappt das mit einmal die Woche Vorträge? Das ist ja viel.
Ja, also die Ferien nehmen wir schon mal aus. Aber ansonsten klappt das sogar so, dass wir an manchen Wochen 3 Vorträge haben, wenn sich das ergibt. Also das ist eine schöne Sache. Wir haben vom Etat her, vom Haushalt, die Möglichkeit, das finanziert zu bekommen. Und ich sage immer, solange das geht und solange auch Leute kommen, das ist ja auch ganz wichtig, das Interesse der Leute ist ja ein Indikator für uns. Das zeigt, das Programm ist gut. Dann machen wir das, weil ich glaube einfach, Kirche hat hier eine wichtige Aufgabe, Leuten auch Orientierungswissen zu vermitteln. Das ist unser Thema.
Sie haben im Vorfeld der Sendung geschrieben, dass es Ihnen auch darum geht, spirituell Fernstehende anzusprechen. Und dann habe ich da gesessen und gedacht, naja, ich fahre in eine bayerische Kleinstadt. Also das Bild, das ich dann höher im Nordwesten habe, ist, also da kann es doch nicht so schwer sein. Also wer soll denn da spirituell fernstehend sein?
Ja, das Bild, das scheint zu täuschen. Wir haben hier in Ingolstadt übrigens eine Großstadt mit 135.000 Einwohnern, ein sehr säkulares Umfeld, das auch dem großen Audi-Werk, das mittlerweile 42.000 Mitarbeiter hat, geschuldet ist. Hier sind nämlich die Leute aus ganz Deutschland und natürlich auch aus der weiten Welt versammelt. Die Bayern drohen hier zur Minderheit zu werden, was noch nicht so weit ist, aber das ist schon ein sehr säkulares Umfeld. Und unsere Zahlen zum Beispiel bei Vorträgen, die lassen sich mit den Kollegen, die auf dem Land unterwegs sind, überhaupt nicht vergleichen. Also wir haben geringe Zahlen, aber trotzdem.
Klappt das denn mit den spirituell Fernstehenden oder sind es eher die In-Group, dass Leute, die sich eben in den Gemeinden engagieren, dann zu so einem Vortrag kommen? Oder kommen tatsächlich auch Menschen, die hier nicht aufgewachsen sind und hier nicht beheimatet sind?
Also wir sprechen jetzt vom Bereich der City-Seelsorge. Das ist ein Angebot, mit dem wir in der Tat viele Fernstehende erreichen. Leute, die noch oder vielleicht nicht mehr so gläubig sind, die auf jeden Fall nicht mehr regelmäßig kirchliche Angebote besuchen, zum Beispiel den Sonntagsgottesdienst. Und die nehmen unsere Angebote schon wahr. Im Moment sind unsere Angebote überwiegend konzentriert auf kulturelle Sachen. Also wir machen Konzerte und spicken die so mit Kurztexten, weil ein Konzert allein, das kann jeder machen, das ist nicht unser Auftrag, aber die Texte müssen das ausmachen und damit haben wir, meine ich, einen guten Erfolg, einen guten Zulauf. Ein konkretes Beispiel war jetzt vor Ostern, da gab es in einer der Innenstadtkirchen keine Karfreitagsliturgie mehr, weil man einfach zu wenig Leute hat und zu wenig Priester. Und dann haben wir gesagt, da könnten wir doch eine Alternative machen. Wir haben eine Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt. also Musik und Texte. Und da haben wir gesagt, machen wir das doch zum Karfreitag. Und wir waren gespannt. Wir hatten Orgel, Cello und Oboe und sehr gute Gottestexte dazu, über Leiden, auch religiös unterlegt. Und die Kirche war voll. Und die Leute haben uns gesagt, wissen Sie, ganz ehrlich, uns spricht die herkömmliche Karfreitagsliturgie nicht mehr an. Aber das hat uns sehr angesprochen. Und wir haben ein unerwartet tolles Echo bekommen. Also das hat mir gezeigt, da ist also viel Potenzial da, wo wir generell als Kirche in Deutschland und darüber hinaus nachdenken müssen, wie können wir die Leute heute noch erreichen. Auf dem herkömmlichen Weg allein, das wird nicht mehr genügen, meine ich. Da muss man gewisse Offenheit, eine gewisse Kreativität an den Tag legen.
Das heißt, der Karfreitag als der Tag, als das Symbol für das Leid, was ja, und es gibt ja kein Leben, an dem das Leid vorbeigeht. Also das Symbol hat funktioniert und die Menschen konnten sich mit ihrem Leid gesehen, fühlen, auseinandersetzen, irgendwie so etwas, aber sie wären niemals in die Liturgie gegangen, so?
Das trifft es ziemlich genau. Die Leute haben sogar gesagt, wissen Sie, in der Karfreitagsliturgie, da haben wir uns nicht mehr wiedergefunden, aber hier mit ihren Texten und dann diese ansprechende Musik, das wirkt ja auch zusammen, das war wohl ein Erfolg. Und die Leute sagen, ich habe noch nie so tolle Texte gehört.
Das, diesen Rahmen natürlich wirkt es dann in einer Kirche auch nochmal anders. Sie haben, also Ihr Lebensmotto habe ich schon gesagt, Sie haben unterwegs im Auftrag des Herrn. Sie sind aus Eichstätt nach Ingolstadt gewechselt vor ein paar Jahren und Sie haben da lange drüber nachgedacht, aber gedacht, okay, ich mache das, weil das passt zu mir, da kann ich meine Berufung leben. Was haben Sie denn gedacht, passt hier, dass es gut für Sie, so dass Sie das so machen können, dass die Menschen was davon haben?
Na ja, gut, als gläubiger Mensch habe ich ja in Eichstätt viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun gehabt, auch für den Bischof und die Bistumsleitung. Und ich habe da natürlich auch viel gesehen, was läuft. Und ich habe eigentlich von Anfang an immer gesagt, das eigentliche kirchliche Leben, das läuft jetzt nicht in einer Bistumsleitung, sondern vor Ort in den Gemeinden. Die Gemeinde ist die Urzelle und die gilt es zunächst und primär vor allem zu stützen. Und ich habe das in Eichstätt einige Jahre mitgemacht und beobachtet und man könnte sagen, und dann ist mir klar geworden, wo das Leben spielt und als eine Möglichkeit sich auftat, wo ich auch so meine Fähigkeiten einbringen konnte, dann habe ich zugeschlagen. Und solche Stellen gibt es ja nicht jedes Jahr. Ne? Und hier diese Mischung, einerseits habe ich auch als Dekanatsreferent mit den Pfarrern zu tun. Ich mache für das Dekanat die Öffentlichkeitsarbeit. Auf der anderen Seite diese Vorträge, die unheimlich anregend sind. Man bekommt auch ganz viele bekannte Leute mit. Man muss sich viel mit auch kirchlichen Themen, mit theologischen Themen auseinandersetzen. Und dann noch diese City-Seelsorge, wo man so über den normalen Horizont hinausdenken muss. Das fand ich spannend, das gab es vorher nicht. Die Stelle wurde aus mehreren zusammengelegt. Manche haben damals gesagt, das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Und ein guter Freund, ein Dekan, hat mir gesagt, ja, das kann man schon so sehen, aber wenn man dich machen lässt, dann ist es eine Chance. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich sehe da viele Chancen, ich nutze es und es ist eine Chance, auch so meine Berufung zu leben. Ich halte das also für ganz wichtig, dass man nicht irgendeinen Beruf macht, auch zum Beispiel als Theologe oder als Religionslehrer, sondern dass man sagt, ich spüre da eine Berufung.
Ja, jetzt sitzen wir hier und reden über das, was Sie in Ingolstadt machen. Dabei wäre das ja eigentlich fast schief gegangen. Als ich Sie das erste Mal angefragt habe für diese Sendung, haben Sie abgewehrt. Und dann haben Sie sich mit anderen Kollegen beraten. Und da kommen wir später noch zu. Sie kommen ja selber auch aus dem Journalismus. Und die anderen Kollegen haben Sie in der Ablehnung bestätigt. Dann haben Sie gesagt, nee, also irgendwie können Sie jetzt nicht erkennen, warum Sie in die Sendung kommen sollten.
Ja, ich meine, in dieser Sendung tauchen ja viele Prominente auf und dann kommt hier so ein Normalverbraucher daher, so ein Fußgänger, sage ich immer. Ja, und was wollen die Hörer denn da hören? Die wollen doch irgendeinen bekannten Mann hören und von dem einiges. Ja gut, das war meine Befürchtung. Dann habe ich aber so nachgedacht und habe mir gedacht, du hast ja auch einiges erlebt und das kannst du ja erzählen und das hilft bestimmt vielen Menschen weiter. Ich bekomme hier in Ingolstadt auch aufgrund der Angebote und anderer Dinge, die ich so veranstalte, eine sehr gute Rückmeldung von den Leuten und ja, da kann ich dann schon auch mit erhobenem Haupte durchs Leben gehen, habe ich mir gedacht. Und es ist ja in der Tat so. Und wenn man dann genauer hinschaut, ich habe zum Beispiel vor Wochen so einen relativ jungen Sänger bei so einer Talkshow, 3 nach 9 heißt die, erlebt, wie er sich dann da so zu Wald- und Wiesenthemen und Flüchtlingen äußert und eigentlich im ersten Satz sagt, eigentlich hat er ja keine Ahnung und dann doch viel Blödsinn redet. Da haben wir gedacht, ja, bloß weil er prominent ist, hören dann die Leute zu. Da kannst du mehr Substanz bieten. Ja.
Das habe ich mir ja auch gedacht, deswegen habe ich Sie ja gefragt. Also dazwischen war jetzt noch, also Sie, dazwischen war, dass ich das vertreten habe. Wir haben dann nochmal telefoniert und ich habe gesagt, naja, aber in der Menschensendung im Domradio, da geht es mir nicht um Prominenz, mir geht es um Menschen, deswegen heißt die auch so. Und ich sage immer so flapsig, Prominente dürfen gerne kommen, wenn sie was zu sagen haben, aber nicht, weil sie prominent sind. Und wir haben dann länger gesprochen und ich habe einfach meine Kriterien nochmal gesagt, wie ich das denn jetzt all die vielen Jahre mache. Und mein Kriterium ist, wie jemand seinen Weg geht, mit welcher Integrität, mit welcher Authentizität, das interessiert mich. Ob jemand tut, was er sagt und sagt, was er tut, nämlich dann, glaube ich, dann zeigt er, wie er sein Leben bewältigt. Und das ist das, was wir alle tun müssen. Jeder von uns, das Leben will gelebt sein, hat meine Oma gesagt. Jeder von uns muss dieses Leben leben. Und danach ist es anders geworden. Und sie haben gesagt, ja, wir können das machen. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir so uns erst besinnen müssen, bevor wir denken, oh, kann ich ja auch mit erhobenem Haupte umhergehen.
Ja, da haben Sie recht. Man hat halt immer diese Prominenten im Blick und gerade, also die Sendung Menschen kenne ich ja, ich bin ja ein begeisterter Podcaster, ich lade mir viele Sendungen runter und ich habe viele Sendungen aus Ihrer Reihe schon angehört, das waren halt immerhin Prominente und dann ist man etwas geblendet, ich glaube, das kann man so sagen und Sie haben mich ja dann zur Besinnung gebracht, wenn ich das so sagen darf und wissen Sie, mir fällt immer die Diskussion ein, ich habe ja in meinem Bekanntenkreis oder unter den Berufskollegen in der Stadt im Bildungsbereich auch Leute, die mit Kirche nicht viel am Hut haben und dann ist eine Kollegin dabei, die, da merke ich immer, die kommt aus dem tiefsten Bayern, hat aber mit Glaube nichts am Hut. Warum? Weil ihr Dorfpfarrer ihr das ausgetrieben hat. Muss ein unmöglicher Mensch gewesen sein, wenn man das so hört. Das finde ich immer sehr schade und sehr traurig. Und dann erzähle ich halt, ich hatte einen tollen Heimatpfarrer, ich hatte einen tollen Regionaljugendpfarrer. Ich habe hier tolle Leute um mich, einen super Dekan, um nur einige zu nennen. Aber ich hatte in meinem Leben 4, 5 tolle Priester, die Vorbilder waren, die mich ermutigt haben und die mich in meinem Glauben bestärkt haben. Und dann wird die Kollegin immer richtig neidisch. Warum habe ich das nicht? Und ich finde sowas super. Und das ist doch etwas, mit dem man wuchern kann. Und ich fühle mich dann natürlich auch verpflichtet, es weiterzutragen. Das ist für mich ein Stück Berufung. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe Glück gehabt. Das sage ich jetzt einfach so für mich ein, lebe mein Leben, sondern das ist ein Auftrag. Ein Auftrag im Auftrag des Herrn.
Da sind wir wieder bei Ihrem Lebensmotto und da sind wir auch dabei, wie sehr das über Menschen sich transportiert. Und das ist ja das, wonach ich hier frage. Ich frage jeden Gast um, wie bist du der geworden, der du bist? Was hat dich geprägt? Jeder trägt einen Traum. Sie sagen Berufung, ich würde eher das offenere Wort Traum wählen, weil das vielleicht auch mehr Menschen zugänglich ist. Also jeder hat das und jeder kann etwas, was nur er kann. Und das ist so, es ist auch ein bisschen zufällig, an wen man gerät. Sie sagen, die Kollegin kommt aus dem tiefsten Bayern und hat keine guten Erfahrungen gemacht und Sie haben gute Erfahrungen gemacht in eine Arbeiterkleinstadt, wo es sehr kirchenkritisch zuging. Also es ist so ganz über Kreuz eigentlich von den Lebensläufen. Wie war das denn bei Ihnen zu Hause?
Ja, ich komme aus einer einfachen, bildungsfernen Arbeiterfamilie. Meine Eltern waren Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, Donauschwaben. Und die waren froh, dass sie überlebt haben. Ein ganzer Teil meiner Familie ist umgekommen. In Jugoslawien haben damals die Partisanen das Kommando übernommen und die haben eben an den Deutschen sich auf ihre Art und Weise gerecht, haben da auch Hungerlager aufgebaut, wo einige, vor allem mein zweijähriger Neffe, jämmerlich verhungert ist.
Verhungert ist?
Ja, verhungert wird. Die haben Frauen und Kleinkinder in Dörfer gesperrt, haben die umzäunt, abgeriegelt und haben die verhungern lassen. Ganz einfach, das war so. Und mein Onkel, der heute 87 ist, der Einzige, der noch lebt aus der Familie, der ist damals als 14-Jähriger, der hat rausbekommen, da ist seine Mutter drin, da ist seine Schwester und der kleine Neffe, dann war das mein Großneffe, und hat dann die von außen, er hat sich reingeschmuggelt und hat die mit Kartoffeln und allem Möglichen versucht am Leben zu erhalten. Nur für den Zweijährigen hat es nicht mehr gereicht. Also wenn mein Onkel, ein gestandener ehemaliger Bundeswehr-Kompaniechef, von diesem kleinen Buben erzählt, da verliert er heute noch die Fassung und das will was heißen. Er hat im Grunde mitbekommen, wie der jämmerlich eingegangen ist. Gut, das war damals so, das war die Vorgeschichte. Jetzt haben sich meine Eltern hier in Deutschland über Briefe kennengelernt, haben hier ums Überleben gekämpft. Da war natürlich, sagen wir mal, ein kirchlichem Hintergrund eigentlich nur Tradition. Mein Vater, der hat von Liturgie viel gehalten, aber das war es dann auch schon. Meine Mutter hat halt einen einfachen Kinderglauben gepflegt, kann man, glaube ich, so sagen, aber mehr war da nicht. Und für mich war dann entscheidend der Kontakt zu den Ministranten. Auf den bin ich ja nur wiederum gekommen, weil ich 1970 zufällig bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko Fernsehen geguckt habe.
Und dann wollten Sie so gern Fußball spielen. Die Geschichte erzählen wir gleich. Halten Sie sie gut fest. Ich würde gerne noch mal einhaken. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Ihre Eltern beides Geflüchtete, aber Sie sind jetzt nicht zusammen geflohen, sondern mussten sich hier neu kennenlernen. Hat denn auch Ihr Vater so schreckliche Erfahrungen gemacht als Geflüchteter?
Ja, mein Vater weniger. Das war eine interessante Karriere. Der war im Grunde ein junger Bauernhelfer, wurde kurz eingezogen in die Wehrmacht, ist aber dann als 17-Jähriger wohl wieder irgendwie davongekommen, hat dort unten noch ein bisschen gelebt, hat da so den Pfarrer ersetzt, da war er kein Pfarrer, den hat die Liturgie angetan, hat da Orgel gespielt und ein bisschen mit ein paar alten Frauen Liturgie gespielt, das muss ich so sagen, wenn ich die Erzählungen gehört habe. Und dann kam er auch nach Deutschland und dann haben die da irgendwie Kontakt bekommen. Kurioserweise waren die aus den Nachbarorten da in Jugoslawien, aber haben sich nicht gekannt. Und dann hat man halt einfach beschlossen, man heiratet. Und später kam halt heraus, dass er homosexuell war. Das war für damalige Verhältnisse etwas, ja, Fremdes, was Kurioses, konnte keiner was damit anfangen. Meine Mutter hat es sehr spät mitbekommen. Mein Vater hatte geheiratet, weil er Sehnsucht nach Familie hatte und gedacht hat, naja, es wird schon irgendwie gehen. Ja, es war nicht so wie heute. Und dann letztlich fing er an, Männer mit nach Hause zu bringen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, hier muss man jetzt die Notbremse ziehen. Und dann kam letztlich die Scheidung. Wir sind dann, ich mit 14, meine Schwester mit 12, mit der Mutter dann ausgezogen.
Und dann waren Sie eben in diesem Milieu, jetzt kommen wir die Geschichten zusammen. Sie hatten über diese Fußball-Weltmeisterschaft Feuer gefangen für den Fußball, aber es gab eigentlich nur einen Ort, an dem man Fußball spielen konnte und das war ein Pfarrgarten und das waren Ministranten.
Genau, wir hatten zu Hause nur eine Hofeinfahrt und eine Straße, es war alles Teer, man hat sich die Knie aufgerieben, also musste den Rasen her. Ich war übrigens ein flammender Verehrer von Wolfgang Overath, okay, der ja für den ersten FC Köln gespielt hat. Und ich war auch ein ersten FC Köln-Fan.
Das konnte man ja auch sein. Kann man heute immer noch.
Kann man noch, aber nicht in Bayern. Alle waren Bayern-Fan oder was manche dann noch waren in meinem Alter, Gladbach-Fans. Aber Köln, die haben mich immer alle mitleidig ausgelacht. Aber gut, und Overath war ja nicht immer gleich in Form. Hatte ich immer schlechte Karten, aber ich war ein Fan. Und wenn ich das noch sagen darf, Overath ist ja auch ein sehr christlicher Mensch, was mich heute noch eigentlich, also ich habe viel Respekt vor ihm.
Sie haben sich einen Gleichgesinnten gesucht.
Genau, zufällig, ja. Und dann habe ich halt rausbekommen, im Pfarrgarten, da gibt es eine ganz tolle Wiese, da spielen immer die Ministranten. So kam ich zu den Ministranten und habe dann dort nach und nach Verantwortung übernommen, habe auch entdeckt, was Glaube bedeuten kann. Wir haben dann später ein ganz großes System von Ministranten aufgebaut mit Gruppenarbeit. Das ist legendär, da haben mich heute noch Pfarrer gefragt. Heute läuft das natürlich nur noch schwierig, wie in vielen Gemeinden. Die fragen mich heute noch, wie habt ihr das damals gemacht? Das klingt immer, wie wenn wir mit Zaubermitteln gearbeitet haben. Aber es war einfach eine andere Zeit, 70er, 80er Jahre. Es hat auch viele Leute geprägt. Wir treffen uns regelmäßig. Und sie haben mir angesprochen, dass ich in den USA war. Der Kumpel, der da mit mir immer fährt, das ist einer aus dieser Ministrantenzeit. Das hat uns alle sehr geprägt und war eine wichtige Zeit. Und für mich war es, also für meine Karriere, wenn man so will, für meinen Glauben und für meine kirchliche Karriere prägend.
Binden wir die Geschichten zusammen. Sie haben also über den Fußball die Ministranten kennengelernt, haben da Pfarrer gehabt, die ihnen viel gegeben haben, wo sie sich wohlgefühlt haben. Und dann kommt die Geschichte mit ihrem Vater und die Ehe wird geschieden und es wird bekannt, dass ihr Vater ein Homosexueller ist. Man konnte damit gar nichts anfangen. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, also der darf hier aber weder mitspielen noch weiter mit in der Kirche mitspielen.
Genau, mein Vater war im Grunde in dieser Kleinstadt verrufen und dann kamen gute Christen, gute Katholiken zum Pfarrer und haben eben gesagt, Herr Pfarrer, wie kann das sein, dass der da noch bei den Ministranten rummacht. Also die hatten wohl gedacht, das ist eine ansteckende Krankheit. Ich kann es mir nur so erklären, da waren schon böse Stimmen dabei. Und das hat letztlich auch bei meiner Schwester Punkte gekostet. Die war dann auch irgendwie verrufen und das hat sie auch eine Freundschaft mit einem Jungen gekostet, das sie unheimlich frustriert hat. Also es war halt die damalige Zeit. Ich schaue da heute nicht irgendwie traurig oder gekränkt zurück. Nein, das war damals so und ich habe zum Glück das Beste noch daraus gemacht.
Ich staune manchmal, weil so lange ist es ja gar nicht her. Und ich also es macht mich eigentlich sehr zuversichtlich, weil ich sehe, wie sehr sich eine Gesellschaft in so kurzer Zeit verändern kann. Also wie viel menschlicher sie an dieser Stelle werden kann. Und das ist ja eigentlich was, wo wir alle im Moment Angst haben, dass es von allen Seiten, dass wir bedroht sind. Das ist doch eigentlich was, wo man sagen könnte, ja, da gibt es Kräfte, wir können zum Menschlicheren hinwachsen.
Ja, ich glaube schon, aber es ist nicht einfach, weil einfach nicht jeder Mensch gleich denkt. Also mir fällt jetzt ganz aktuell ein, ich bin ja immer noch dem Fußball zugewandt, aber nicht fußballverrückt. Ich war gestern hier in Ingolstadt, wir haben ja zweite Liga im Stadion und da ist mir also aufgefallen, da war Nürnberg da ist das Stadion voll, da waren um mich herum also auffällig viele Fußballfans. Also ich habe den Eindruck gehabt, die sind verrückt. Die springen auf, die zeigen den Stinkefinger, die brüllen rein. Ich habe immer gedacht, Mensch, dich hört doch keiner. Aber was geht in denen vor? Ich habe so einen Hass auf dem Gesicht gesehen, dieser Zorn. Also ich hatte richtig Angst. Die haben mir gedacht, bloß gut, dass bei uns Polizei gut funktioniert. Was machen denn diese Leute, wenn die unkontrolliert auf die Menschheit losgelassen werden können? Das hat mich gestern ziemlich entsetzt.
Oder wenn sich der Hass gegen etwas anderes richtet. Also mir ging es jetzt darum, um dieses um diese Angst, dass Homosexualität in diesem Fall was Ansteckendes sein könnte und auf die Kinder sich vererbt, und dass da aber ein Pfarrer war, der sie geschützt hat. Und der hat gesagt, natürlich bleibt der Rudi bei uns, der spielt weiter mit Fußball und der bleibt auch Ministrant bei uns. Also vielleicht ist es ja so, dass es einfach immer eine Aufgabe ist und jede Generation das für sich, also sich entscheiden muss, geht es in eine menschliche Richtung, wo wir uns gegenseitig schützen und Solidarität üben, oder ja, ob wir uns anderen Kräften überlassen.
Ja, aber wir brauchen solche Leute wie dieser Pfarrer. Das war übrigens Josef Hochenauer, der hat später das Kloster Helfta mitgründen, helfen. Und der stand später in den 90er Jahren einmal bei mir in meinem Büro in Eichstätt in der Öffentlichkeitsarbeit und hatte gesagt, du, da gibt es in der ehemaligen DDR ein ehemaliges Kloster, und hat mir Bilder von einem Schutthaufen gezeigt, von einer Kiesgrube. Er hat gesagt, ich brauche 13 Millionen, ich will das Kloster wieder aufbauen. Ich habe gedacht, der ist wahnsinnig. Aber das war genau das, was diesen Menschen auszeichnet. Der hatte immer Visionen und die hat er umgesetzt. Der hat in den 60er Jahren ein Pfarrheim bauen wollen. Haben alle gesagt, der ist doch verrückt, das Projekt ist viel zu riesig. Das wurde umgesetzt. Dieser Mensch, der hat mich sehr geprägt und der hat mich auch dahingehend beeindruckt, weil so einen nimmt man heute auf Managerseminare, um zu erklären, wie Visionen funktionieren. Dieser Mann hatte einen unheimlichen Glauben, hat ihn immer noch. Er lebt heute in Pension im Allgäu und das ist beeindruckend. Man muss nur daran glauben, und er hat seine Projekte alle umgesetzt.
Vielleicht muss ich mit dem mal eine Sendung machen.
Auf jeden Fall, das wäre zu empfehlen, wollte ich Ihnen auch schon mal erzählen.
Gut, dann gucken wir das im Anschluss der Sendung. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass diese Verzagtheit, die wir oft haben, wenn wir denken, oh, es ist ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was kann ich schon machen, dass das einfach nicht wahr ist. Ein Einzelner macht einen Unterschied, nicht kann einen Unterschied machen, sondern macht einen Unterschied. Und Verzagtheit macht eben auch einen Unterschied.
Das ist richtig, nur ich habe mir diesen Pfarrer oft angeschaut und war beeindruckt von seinem Selbstbewusstsein oder von seinen Wurzeln, aus der er sich speist. Und ich habe mir immer gedacht, ich hätte den Mut nicht. Und nach langen Jahren des Nachdenkens habe ich halt bei mir festgestellt, als Flüchtlingskind hat man uns immer eingetrichtert, seid ruhig, haltet euch zurück, euch mag keiner. Und das ist auch so eine Geschichte, die mich eigentlich bis heute prägt. Ich habe zum Glück viele gute Erfahrungen gemacht, die mein Selbstbewusstsein gefördert haben. Aber im tiefsten Inneren steckt das immer noch drin, du bist eine nicht viel wert, die Leute mögen dich nicht, verhalte dich ruhig, du bist ein Flüchtling. Das hat uns unsere Mutter gebetsmühlenartig reingesteckt. Meine Mutter war eine sehr verzagte Frau. Und und das ist immer noch so ein Seil, das mich in vielen Situationen dann nochmal zurückzieht. Und ich glaube, so geht es vielen, die damals geflüchtet sind und vielleicht auch heute. Also so dieses Gefühl, dich mag keiner oder man mag dich nicht, und dann wird man schon vorsichtig. Also ich hatte mal eine Freundin, die hat mir vorgeworfen, ich bin kein Kämpfer. Und hinterher habe ich mir gedacht, ja, wie schlecht hast du mich gekannt? Klar bin ich nicht der Kämpfer mit Schild und Rüstung, wie du ihn dir vielleicht gewünscht hast. Aber was ich mir dann halt entwickelt habe, ich war nie einer, der groß gekämpft hat, der vorne hin ist, aber ich war ein Stratege. Ich habe die Lage beobachtet, ich war hinter dem Zaun und habe dann überlegt, ich habe meinen Plan gemacht, wie kommst du trotzdem zu dem Ziel mit anderen Mitteln? Und da bin ich froh drum, das hat mich in dem Punkt stark gemacht, der Stratege. Und das setze ich heute im Beruf überall ein. Der Stratege, der Strukturen überlegt, der überlegt, was kann man machen und so auch an sein Ziel kommt. Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Aber mit Schild und Rüstung nach vorne preschen, das ist mit mir nicht zu machen.
Aber das ist doch eigentlich das, worüber wir reden, wenn wir sagen, die Menschensendung soll dazu da sein, dass wir uns unsere Geschichten erzählen, dass wir uns erzählen, wie wir unser Leben bewältigen. Ich habe meinen Kindern immer versucht beizubringen, der liebe Gott gibt euch ein Kartenspiel in die Hand. Und das ist es. Das habt ihr. Und die ganze Kunst oder die ganze der ganze Kummer oder beides, der Kummer und die Kunst besteht darin, dieses Kartenset zu spielen, dieses Blatt zu spielen, das Spielen zu lernen. Und wenn man ein Kämpfer ist, aber eben ohne Schild und Rüstung und als Stratege, ist das doch genauso gut. Dann hat man gelernt, sein Blatt zu spielen.
Genau. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Bei uns in der Jugendarbeit war für mich die große Entdeckung, es hieß ja immer, jeder Mensch ist einmalig. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Das ist eine der Grundbotschaften unseres Glaubens. Aber wir haben in der Jugendarbeit eine ganz wichtige Chance. Wir können den Jugendlichen beibringen, ihre Fähigkeiten, ihre einmaligen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Und das fängt damit an, beim Entdecken. Ich habe immer so das Gefühl, jeder hat so seine Talente oder seine Fähigkeiten in einem ganz tiefen Sandhaufen drin. Und da muss ich erst einmal anfangen zu graben und zu buddeln und die ausgraben. Und ich befürchte, dass viele Jugendliche überhaupt nicht zu graben anfangen, sondern die bekommen von irgendwo gesagt, wie ihre Fähigkeiten aussehen. Die kopieren andere, die laufen als Abziehbild rum. Und werden am Ende des Tages eigentlich unglücklich oder nie das richtige Glück finden, wenn ich meine eigenen Fähigkeiten wirklich entdeckt habe. Und in der kirchlichen Jugendarbeit habe ich erlebt, dass das ein wesentlicher Punkt war und immer noch sein sollte, die Leute hier auf diese Entdeckungsreise zu führen. Und das wird heute eigentlich viel zu wenig mehr gemacht.
Aber es braucht dann auch Menschen, die sich wirklich auf die Jugendlichen einlassen und sich auch auf ihre Welt mit all dem, was da ist, mit Instagram und mit dem, was eben wichtig ist, sich darauf einlassen. Sie haben erzählt, dass Sie dann in der Ministrantenarbeit irgendwann auch angefangen haben, Jugendgruppen zu leiten und dass Sie gemerkt haben, Sie haben mir einen Text geschrieben vor der Sendung und da haben Sie geschrieben, dass Sie nicht weiterkamen mit den Jugendlichen. Das, was Sie als Gottesbild hatten, das kam bei denen nicht an. Und dann haben Sie diesen, ich finde es sehr bemerkenswerten Satz geschrieben, ich stand vor der Wahl und entschied mich für ein menschenfreundliches Gottes- und Kirchenbild. Und dann habe ich das gelesen und gedacht, ja, wie macht man das denn? Von einem strengen Gottesbild mit viel Angst entscheidet man sich für ein menschenfreundliches Gottes- und Kirchenbild. Und das ist wichtig, um die Jugendlichen zu erreichen. Wie haben Sie das denn gemacht?
Ja, so wie Sie das erzählen, frage ich mich das im Nachhinein dann auch oft. Aber es war so ähnlich im Nachhinein. Irgendwo habe ich einen Schalter umgelegt. Ich hatte unheimlich viele Ängste, kann ich so im Rückblick sagen. Also ich hatte dann plötzlich mal ein eigenes Zimmer und ich weiß, da habe ich immer ein Kreuz aufgestellt und wenn das Kreuz schief stand, hatte ich schon Angst, oh, jetzt gibt es Ärger. Gott wird mich irgendwie dafür strafen oder was weiß ich. So ein Gottesbild war das eigentlich sehr magisch. Wenn ich das nicht tue, dann gibt es auf die Ohren. Also es ist sehr unreif, würde ich heute sagen, aber das hat mich unheimlich beschäftigt, hat mir Angst gemacht. Ja, das war so dieses Bild und mit dem bin ich da auch bei den Ministranten so durch und als Ministrant kann man das ja gut leben. Und dann plötzlich mit den Jugendlichen habe ich gemerkt, ja, die kaufen dir das nicht ab. Also heute wird man auf Bayerisch sagen, mit dem Schmarrn, da kannst denen gestohlen bleiben. Also die Erfahrung habe ich dann gemacht und habe mir gedacht, ja, bleibst du jetzt bei deinem oder? Und dann habe ich irgendwie schon gemerkt, wenn du die Menschen, die Jugendlichen erreichen willst, brauchst du einen anderen Weg und wahrscheinlich hängt das Heil oder das, was ich dafür hielt, wohl nicht davon ab, dass ich hier meine Angst pflege. Und seltsamerweise habe ich da dann den Schalter umgelegt und ja, es hat mir gut getan und wir haben eine tolle Arbeit aufgebaut und die Leute ließen sich ansprechen.
Da ist der Stratege wieder oder das strategische Denken. Sie haben die Situation analysiert, Sie haben versucht zu verstehen, was passiert. Okay, es hat diese Angst hilft den Jugendlichen nicht weiter. Und ich finde dieses, ich habe den Schalter umgelegt, wirklich bemerkenswert. Aber wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer hingucken oder ein bisschen genauer hingucken, war es denn dann eine Strategie und Sie haben halt die Angst weggemacht oder hatten Sie auch weniger Angst und hat sich auch tatsächlich in Ihrem Verhältnis zu Ihrem Gott was geändert?
Ja, also seltsamerweise hätte ich beinahe gesagt. Also ich habe halt gemerkt, wie es den anderen gut tut. Und das hat sich auf mich ja auch, das hat sich zurückgespiegelt. Und das ist ja heute noch so, indem ich mich im Rahmen der City-Seelsorge neue Wege auszuprobieren traue, das hat was damit zu tun. Ich habe so ein Grundvertrauen, das ist im Sinne Gottes. Es kann doch nicht sein, dass man da irgendwelche Gesetze pflegt, die dann an den Menschen vorbeigehen. Ich sehe doch, wie immer weniger Leute in die Kirche gehen und sich nicht, vor allem jetzt von dem Glauben, den wir vertreten, in der Form, wie wir ihn pflegen, angesprochen fühlen. Es muss doch irgendwie möglich sein, andere Formen zu finden. Und ich merke ja, wie die Leute suchen. Ja, die Leute sind ja nicht so, dass sie sagen, die Kirche kann mal gestohlen bleiben, ich mag die nicht, sondern die sind auf der Suche. Nur die Formen und die Sprache und was auch immer, das scheint sie immer weniger anzusprechen. Wir brauchen andere Zeichen, wir brauchen eine andere Sprache, das ist es. Und das ist mir damals wohl schon aufgegangen. Und das so gesehen durchzieht es wohl auch schon immer mein Leben. Das hat mich auch im Studium, ich habe dann Theologie und Sozialpädagogik in Benediktbeuern studiert, bei den Salesianern. Und das war auch eine Welt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das war auch eine menschenfreundliche, also ich will nicht sagen, dass jemand anders, der jetzt, sagen wir mal, konservativer denkt, menschenfeindlich ist, das wäre, da würde ich mich falsch ausdrücken. Aber das war so, wenn man jetzt dieses Denken, das Sie jetzt so zusammen mit mir erzählt haben, wenn man das so weiterverfolgt, das entsprach so meiner Linie.
Wie ist es denn heute? Also dieses menschenfreundliche Gottesbild, diese Beziehung, Sie haben es ein paar Mal jetzt so umschrieben, Sie haben gesagt, als gläubiger Mensch oder als Christ mich einbringen. Was heißt es denn? Also ist es ein Grundvertrauen, was Sie trägt, oder ist es eher wie bei Don Camillo ein Gegenüber, mit dem Sie sich ab und zu mal am Tag kurz schließen? Also wie findet es denn statt in Ihrem Leben?
Also ich stelle oft fest, ich bin jetzt kein Mensch, der so intensiv betet. Wir sitzen oft mit dem Dekan und seinen Stellvertretern zusammen, halten Besprechungen und dann werden da wird das Stundengebet gebetet, das eben gerade dran ist. Das finde ich, ist eine schöne Erfahrung. Aber ich denke mir dann immer, als Priester wäre mir das zu viel, ständig zu beten, das Wiederholte, das hat schon seinen Sinn. Hin und wieder bete ich sogar mal einen Rosenkranz, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Das hat eine gewisse Wirkung, aber nicht so intensiv. Und ich habe das Gefühl, ich brauche das auch nicht. Wie Sie gesagt haben, ich habe so eine Art Grundvertrauen, wie so ein Fisch im Wasser. Das ist für mich der Glaube. In dem Wasser habe ich das Gefühl, hier ist Gott bei mir und er trägt mich. Und der ist nicht angewiesen auf Formeln und er ist nicht angewiesen auf gewisse Rituale, die ich jetzt pünktlich abliefere. Das war wohl das, wo ich als Jugendlicher da wohl so gedacht habe. Aber ich bin mir sicher, Gott ist da und er liebt die Menschen. Und ich soll dazu beitragen, den Menschen zu zeigen, da ist Gott. Und schau, er kann dir weiterhelfen im Leben. Und was mir ganz wichtig ist, ich habe den Eindruck, ein wichtiges Ziel muss sein, dass ich immer ein besserer Mensch werde. Das, was wir oft mit Heiligung des Lebens bezeichnen, das klingt mir zu hoch. Auch so weltfremd. Es muss mit einfachen Worten sein. Drum auch unterwegs im Auftrag des Herrn. Das sind einfache, klare Worte aus dem Leben. Und die Menschen, denke ich, sind heute auch aufgerufen, bessere Menschen zu werden. Und ich treffe viele Leute, denen ist das egal. Die wollen konsumieren, die wollen es zu Hause schöner haben, und dieser Rückzug, dieser Individualismus nur noch auf Familie, das ist mir zu wenig und das ist auch sicher nicht unser Auftrag. Und da hat Kirche meiner Meinung nach oft ein Problem, die sehen das gar nicht, dass man da so ein bürgerliches Christentum, so nenne ich das, unterstützt und eigentlich nicht in die Breite geht.
wenn Sie sagen, unterwegs im Auftrag des Herrn und sich gerade abgrenzen, sagen, so verstehe ich den Auftrag nicht, dann muss ich fragen, wie verstehen Sie den Auftrag denn? Also wenn Sie sagen, unterwegs im Auftrag des Herrn, was ist Ihr Auftrag? Was ist der Auftrag von Rudi Schmidt?
Ja, rauszugehen, möglichst viele Menschen anzusprechen und nicht nur, ich habe ja zu Hause eine Frau und drei erwachsene Kinder, nicht nur mich auf die Familie zurückzuziehen und zu sagen, da habe ich genug Arbeit, ich ziehe mich da zurück und wir leben gut und ich schaue, dass denen allen gut geht und das reicht, das erlebe ich bei vielen. Da schneidet man was ab und Jesus hat ja schon gesagt, im Grunde bei der Familie endet das Christentum nicht, sondern es muss darüber hinausgehen und das ist auch meine Erfahrung und darum bin ich froh um meine Arbeitsstelle, um meinen Beruf, da kann ich das auf eine Art und Weise leben, wo ich auch sehr viele Leute auch erreiche.
Das ist jetzt Ihre Art, das zu machen, eben zu den Menschen hinzugehen. Sie haben aber auch gesagt, dass Sie finden, dass viel zu wenig Menschen sich als Christ einbringen. Jetzt kann ja nicht jeder Veranstaltungen organisieren, muss ja auch nicht, machen Sie ja schon und nehmen das ja als Ihre Aufgabe auch an. Wie sehen Sie das denn sonst mit dem sich als Christ einbringen? Also was kann jeder da an dieser Stelle tun?
Ja, ganz einfach, in seinem Umfeld Wege und Möglichkeiten suchen, wie er andere Menschen noch ansprechen kann. Also ich denke, es heißt ja immer, jeder ist berufen, also dazu aufgerufen, für seinen Glauben einzustehen. Und ich bin immer so traurig, ich erlebe bei ganz vielen, sie sind vorsichtig, sie schrecken zurück, sie trauen sich nicht einmal, sich selber eigentlich so zu Kirche und Glaube zu bekennen, weil wir haben ja doch ein riesen Imageproblem, vor allem spätestens nach diesen Missbrauchsvorwürfen stehen wir doch mit dem Rücken zur Wand und dann schämen sich viele, ja. Man verhält sich bedeckt. Dazu gehört aber auch, dass man sich mit Fragen des Glaubens auch im Alltag beschäftigt, das oder in der Bibel liest. Das bei vielen, die ich kenne, passiert das gar nicht mehr. Der Glaube wächst ja nicht einfach so vom Himmel oder fällt vom Himmel. Es muss ja auch gepflegt werden. Und ich befürchte wirklich, wie auch viele Bischöfe das sagen, wir laufen Gefahr, dass das Ganze in unserer Zeit jetzt verdunstet. Aber jeder hat in seinem Umfeld die Möglichkeit. Ich will Ihnen nur mal das Beispiel von meiner Frau nennen. Die ist in einem Seniorenheim seit fast 20 Jahren für so mal, nennen wir mal, fürs Freizeitprogramm zuständig. Aber sie entdeckt da auch ganz viele Felder. Die Leute sind ja einsam, sie brauchen Zuspruch und sie sind dankbar für ein gutes Wort. Und da ist sie als gläubige Frau unterwegs bis dann zur Verabschiedung von Verstorbenen. Und die gibt es ja im Seniorenheim regelmäßig und viele. Da sind dann viele Angehörige, die sagen, zur Verabschiedung brauchen Sie gar nicht jetzt mühsam irgendeinen Priester zu holen. Machen Sie das, das genügt uns und das ist ansprechend. Und ich denke, das ist so ein Beispiel. Jeder da, wo er ist.
Jeder da, wo er ist. Sie an Ihrer Stelle. Ich würde gerne, bevor wir dann nochmal den Blick nach vorne richten, einmal den Blick nochmal zurückrichten, weil eigentlich sind wir ja Kollegen. Sie haben mal ganz viel Radio gemacht.
Ja, am Ende meiner Studienzeit kamen diese Privatradios auf. Es war so 84, glaube ich. Und in meiner Heimat hat auch irgendein Verleger im Keller dann gesagt, der macht jetzt Radio. Und dann haben wir gedacht, er sucht Leute, da machst du mal mit. Ich bin ja, was hier dazu gehört, ich bin ja seit 11 Jahren Hobbymusiker und habe dann in verschiedenen Tanzkapellen herumgetingelt als Keyboarder. Auch als in der Kirche mit neuem geistlichen Lied, das war ganz wichtig, das war immer diese Zweigleisigkeit, bis heute. Und damals hatte ich schon eine Affinität zu Technik, zu Mischpulten und das war damals eben neu. Man hat da im Keller Radio gemacht, musste seine Technik selber fahren, im Selbstfahrerstudio, wie wir das gesagt haben. Und dann haben wir gedacht, oh ja, komm, probier mal und das hat mir Spaß gemacht. Erschreckend war halt damals das Niveau, da hat jeder versucht, ich sage heute noch, das war ein Hausfrauensender, ich will jetzt hier die Hausfrauen nicht abwerten, man sagt es halt so, es ist, ich könnte da Storys erzählen zum Brüllen, was da alles lief. Aber gut, es war sehr einfach gestrickt und das war auch der Grund, warum ich eines Tages gesagt habe, interessiert mich aber wenn dann richtig. Ich habe dann angefangen, Verkündigungsfortbildungen bei kirchlichen Programmen mitzumachen, um dann eben so Wortsendungen zu gestalten. Aber letztlich habe ich mich dann beim Bayerischen Rundfunk über eine Hospitanz beworben und bin dann bis zur Redaktion Oberbayern reingewandert. Und als es dann darum ging, als fester Freier längerfristig einzusteigen und wir zu Hause die erste Tochter schon im Anmarsch hatten, also meine Frau schwanger war, dann kam ein Angebot aus Eichstätt, eine Medienstelle im bischöflichen Ordinariat, und das war für mich damals die sicherere, die wirtschaftlich sicherere Variante. Und dann habe ich die Weiche da genommen.
Das ist es natürlich auch. Also als Freiberuflerin Radio zu machen, da weiß ich ja, wie das ist. Das ist natürlich wirtschaftlich unsicherer, als Medienarbeit zu machen. Das Radio hat Ihnen aber doch so viel Spaß gemacht, deswegen muss ich immer mal fragen, wann ist Radio gut? Wann sagen Sie, ja, so muss Radio sein?
Wenn die Menschen vorkommen. Also ich habe halt sehr viel Lokaljournalismus gemacht. Das heißt, ich bin rausgefahren, wir haben über Chöre berichtet, die ihr Jubiläum hatten. Wir haben Wildschweinrennen besucht und von denen berichtet. Wir haben Lokalsport besucht, wir haben von Tennisturnieren und Fußballspielen berichtet. Es war alles dabei und das hat mir Spaß gemacht. Wir haben über eine neue Zapfsäule berichtet, bis zu irgendwelchen Müllverkappungen von irgendeinem vermeintlichen Müllbanditen. Also es war sehr abwechslungsreich und das hat mir gefallen und man hat immer wieder neue Leute kennengelernt. Und ich habe mir immer eingebildet, als Christ ist das eine wichtige Aufgabe, und zwar jetzt kein Kirchenradio zu machen, sondern als Christ bei einer normalen Redaktion mitzuarbeiten in sie und sich dort auch als Christ einzubringen mit entsprechenden Themen. Haben wir auch gemacht. Und das finde ich nach wie vor spannend. Es hat sich halt damals nicht so ergeben, aber es gibt ja viele andere Leute. Meine jüngste Tochter zum Beispiel hat beim Kirchlichen Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchs, eine Journalistenschule in München, erfolgreich eine Ausbildung absolviert und mischt heute bei den Medien mit. Die ist in meine Fußstapfen getreten, die ist inzwischen Redakteurin bei Giolino in Hamburg. Und wer weiß, vielleicht wird die in diesem Bereich dann noch weitermachen, wo es bei mir dann anderweitig weitergegangen ist.
Dann bleibt jetzt noch die Frage, wie es denn überhaupt weitergehen soll. Also noch haben Sie, also einerseits haben Sie Zeit, um Vorträge und Veranstaltungen zu organisieren, neue Formen, neue Ausdrucksformen zu suchen, die die Menschen mit dem, was sie beschäftigt, ansprechen und ihnen ein Stück Rahmen gibt, in dem sie ihr Leben spiegeln können. Was soll denn noch passieren? Das Leben gibt, also wenn niemand weiß, wie lange es dauert, aber man darf ja annehmen, dass es noch ein bisschen dauert. Und gibt es da was, von dem Sie sagen, ja, das hätte ich, das wünsche ich mir noch, das soll noch passieren?
Also so explizit nicht. Also ich glaube, ich bin auf Kurs. Ich bin jetzt, ich wäre nächstes Jahr 60 und es ist absehbar, dass es jetzt beruflich noch etwa 10 Jahre gehen wird. Und ich sehe aufgrund meiner Beobachtungen, wenn ich hier in Ingolstadt bleibe, dass wir einen deutlich zurückgehenden Zulauf vor uns haben werden in vielen Bereichen. Und das ist eine Herausforderung, die wird uns noch vor neue Aufgaben stellen. Dazu kommt noch das Thema Digitalisierung. Und wenn das so wie vorausgesagt weiterläuft, werden wir in den nächsten 10 Jahren die Auswirkungen deutlicher als bisher zu spüren bekommen. Und da bin ich gespannt, wie das dann im kirchlichen Bereich aussieht.
Moment, was erwarten Sie denn, wenn Sie sagen, die Auswirkungen der Digitalisierung, welche Auswirkungen erwarten Sie denn?
Da bin ich jetzt überfragt. Ich sehe halt die Angst vieler, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass da neue Formen kommen. Im kirchlichen Bereich wird sich das, denke ich, nicht so auswirken, aber wir werden viel mehr über Medien machen. Das ist vielleicht so eine Auswirkung, die ich erwarte. Und wir müssen mit zum Beispiel mit der katholischen Erwachsenenbildung von den Vorträgen langsam wegkommen. Wir merken ja auch, dass der Zulauf zurückgeht. Und wenn man ehrlich ist, ist der Vortrag nicht mehr das zeitgemäßeste Medium, um Informationen zu transportieren. Und das müssen wir in die Medien irgendwie verlagern. Und das sind wir bei uns auch schon immer wieder am Überlegen. Ich bin also einer derer, die da immer antreiben. Und da bin ich, ja, da bin ich gespannt, was ich glaube, in den nächsten 10 Jahren muss ich da viel tun.
Ja, aber wie soll es dann gehen? Also man soll die Vorträge aufnehmen, sodass man sie abrufen kann, dass die Menschen nicht mehr zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen.
Ja, das machen wir schon. Also Sie können bei der katholischen Erwachsenenbildung schon, ich sag mal, die prominentesten Vorträge nachhören. Wir haben da die auf 30 Minuten eingestampft. Das ist so ein erster Schritt, wo wir sagen, wir wollen das mal probieren. Und das wird dahin laufen. Also der Live-Vortrag wird aus meiner Sicht jetzt nicht mehr der große Renner sein in 10 Jahren.
Aber geht es nicht nur um die Form? Also wenn man das so digitalisiert und jeder kann sich das dann abrufen oder es lassen, ist ja jeder mit dem, was er da hört, auch alleine gelassen. Also geht es darum, dass man nicht mehr einfach 1,5 Stunden sich als Vortrag anhört, aber sehr wohl noch rausgehen möchte und das auch nachdenken möchte, aber auch gemeinsam nachdenken möchte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so die Form des Vortrags wird es auch nicht mehr sein, sondern die Information wird dann anders aufbereitet. Da gibt es sicher auch dann mehr Möglichkeiten. Wir haben ja heute schon viele Möglichkeiten, Dinge zu verfilmen mit irgendwelchen Grafiken. Das wird sicher kommen. Aber was Sie angesprochen haben, ist, glaube ich, eine wichtige Herausforderung. Wir müssen überlegen, wie wir die Leute anderweitig wieder zusammenbringen können. Denn wissen Sie, ich lese auch viel, zum Beispiel die Deutsche Tagespost. Gilt ja als konservatives Blatt und vertritt auch so gewisse Linien, aber ich finde es sehr interessant. Da wird der kirchliche Glaube oft so noch als Lehre hochgehalten, was wichtig ist. Aber dann denke ich mir immer, hier fehlt die Vergemeinschaftung. Den Glauben kann man nicht isoliert oder im kleinen Kreis leben. Und da müssen wir in Zukunft viel mehr Gas geben, sonst verliert unsere Kirche noch mehr Leute. Nach dem Gottesdienst sich zusammensetzen, das erfordert viel Mühe, ist viel Arbeit, aber genau diesen Fleiß müssen wir erbringen oder wir haben Probleme. Und da werden wir in Zukunft, glaube ich, sehr kreativ sein müssen und vor allem im Schatten der digitalen Medien nicht aus den Augen verlieren, wie können Leute zusammenkommen, Gemeinschaft pflegen, sich stärken, aber auch miteinander trauern oder auch andere Dinge weiterentwickeln, Gemeinschaft pflegen, all diese Dinge oder auch reflektieren, glauben, miteinander auswerten.
Also Rude Schmidt, dann wünsche ich Ihnen, dass in den nächsten 10 Jahren, dass Ihnen genau das gelingt, dass Sie den Glauben, ich sage jetzt mal, so digitalisieren, dass trotzdem Gemeinschaft entsteht. Und ich glaube nämlich gar nicht, dass wir noch mehr Informationen brauchen. Wir brauchen, wenn, das Bedürfnis ist, eher die Informationen zu verarbeiten, als noch mehr davon zu kriegen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das gelingt. Wenn Ihnen was besonders Schlaues einfällt, dann geben Sie doch mal laut, dass wir das in Köln auch mitkriegen. Danke Ihnen für die Zeit. Ich weiß, dass Sie eingespannt sind zwischen Terminen heute. Sie haben sich die Zeit trotzdem genommen. Vielen Dank. Also vielen Dank, alles Gute und allen, die zugehört haben. Ja, uns kann ich das ja nur auch wünschen, dass es uns gelingt, trotz und mit Digitalisierung, nicht dagegen, aber mit Digitalisierung trotzdem gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Angela Krumpen.